Wie die meisten von euch wissen, gehen wir ja langsam durch das Lukas-Evangelium. Und heute sind wir hier angelangt. Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 22 bis Vers 25. Also wenige Verse. Das heißt, wenn nicht der Herr Jesus vorher wiederkommt und wir noch leben, dann werden wir sicherlich das Lukas-Evangelium noch 3 Jahre immer mit uns haben. Aber das heißt auch, dass in dem Lukas-Evangelium überhaupt im Wort Gottes so viel drinsteckt, dass wir immer wieder hören können und dass es nicht langweilig wird. Die Geschichte von der Stillung des Sturms. Diese wurde in den 2000 Jahren Christenheit immer wieder bedacht und viele Maler haben sie dargestellt. Hier zum Beispiel ein Bild davon. Diese wellenumtosende Boot hier soll deutlich machen, unser Leben als Christ. Wir können uns mal grundsätzlich verabschieden von der Auffassung, dass Christsein ein Schönwetterglaube wäre. Spurgeon hat einmal gesagt, Spurgeon ist ein Prediger, der hat in England gelebt, ist jetzt auch schon lange tot, aber er hat viele gute Predigten gehalten und da wird er auch öfter mal so zitiert. Er hat gemeint, denkt daran, dass wir überhaupt nicht mehr Glaube haben, als wir in der Stunde der Prüfung beweisen. Okay. Also, beim schönen Wetter, dann kann man natürlich gerne joggen, ja. Aber wer bei Wind und Regen joggt, ja, der ist echt ein Jogger. Ja, so, sonst ist er nur ein Schönwetterjogger. So ähnlich ist es vielleicht auch bei einem Christen, wenn er nur bei schönem Wetter sein Christsein leben kann, dann ist es ein Schönwetterchrist. Aber sonst auch bei härteren, bei Anfechtungen, da wäre es, wenn es hart kommt, auch wenn es dann noch heißt, mein Gott, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dann ist da wirklich was im Herzen, wo es heißt, ich bleibe dir treu. Ich habe das Leben. Nun brauchen wir aber Prüfungen nicht unbedingt herbei zu wünschen. Die Jünger damals, die in diesem Boot saßen, haben auch nicht gesagt, wir wollen unbedingt mal geprüft werden. Gott, hilf mir, dass jetzt endlich mal Prüfungen kommen. Wir sollten uns aber auf Prüfungen vorbereiten. Wir sollten wissen, Gott wird Prüfungen schenken. Abdulrahman wurde auch geprüft. Lange musstest du warten. 1 Jahr, 2 Jahre, bis die Familie jetzt Visum bekommt, ne? Ja, hätte es auch früher sich gewünscht. 2 Jahre ohne Frau ist schon nicht einfach. Gut, also schreckliche Situation in unserem Leben, auch als Christ. Darauf können wir uns einstellen, aber es ist natürlich nicht unser Wunsch. Hat mit unserer Nachfolge, aber mit dem Herrn Jesus zu tun. Schauen wir mal in den Text. Was steht denn da? Mir ist es sehr wichtig, dass wenn wir über eine Predigt hören, dass wir immer auch den Bibeltext vor Augen haben. Dass wir wissen, die Gedanken, die jetzt hier, in meinem Fall der Martin eben sagt, sind von Gottes Wort abzuleiten. Sehen wir da. Und hier ist der Text. Da heißt es, und es geschah an einem der Tage, dass er und seine Jünger in ein Schiff stiegen und er sprach zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie fuhren ab. Auf der Fahrt aber schlief er ein. Da fiel ein Sturmwind auf den See, und das Schiff füllte sich, und sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu und weckten ihn und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um! Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen, und sie legten sich, und es wurde still. Da sprach er zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Gut. Der Gehorsam der Jünger soll der erste Punkt sein. Der Jesus gibt ja klar den Auftrag, ja, wir fahren ans andere Ufer. Und die Jünger, weil sie eben Jünger sind, ja, weil sie sich schon dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen, hängt ja damit zusammen, die gehorchen. Liebe Geschwister, es ist gut, dass der Herr Jesus nicht immer erst viel erklären muss, damit die Jünger das einsehen, dass dies jetzt wichtig ist. Nein, er kann einfach befehlen, und was macht der Jünger? Er tut's. Die Worte ihres Herrn ständig zu hinterfragen, war nicht ihre Lebenseinstellung. Sie machten damit auch deutlich, dass sie dem Herrn mehr vertrauen als ihrem eigenen Urteilsvermögen. Denn wisst ihr, liebe Leute, wenn man in Bezug auf den Herrn nur das tut, was man selbst einsieht, also sagen, naja, ich weiß schon, das steht da zwar drin in der Bibel, aber ich sehe das jetzt nicht ein, dann hat man sich selbst als Gott erwählt. Denn wenn der Herr Jesus etwas sagt, was ich eben nicht einsehe und es dann natürlich auch nicht tue, dann bin ich selbst die höchste Instanz meines Lebens. Ja? Bin ich dann selbst Gott? Kann er zwar immer noch fromm reden, natürlich glaube ich an Jesus, aber ich muss das alles einsehen, was er mir sagt. Und was ich nicht einsehe, tue ich nicht. Ja. Wir dürfen und sollen unseren Verstand natürlich gebrauchen. Deshalb hat Gott ihn ja auch uns geschenkt. Genauso wie wir auch unsere Füße gebrauchen und unsere Hände und so weiter. Aber der Verstand ist untergeordnet. Da heißt es in Sprüche 3,5, ja, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht und schalte deshalb deinen Verstand aus. Es steht hier nicht. Sondern es heißt, was ist wirklich, wirklich die Grundlage deines Lebens? Worauf baust du? Ja, worauf verlässt du dich? Ist es nur das, was du einsiehst, oder das, was Gott sagt? Nächste, Psalm 37,5, befiehl dem Herrn deinen Weg. Also es heißt anbefehlen. Es ist ja nicht irgendwo ein Weg, wo man sagt, so, ich befehle dich jetzt mal hier zu Jesus, sondern befiehl dein Leben, dein Dasein, dein Lebensweg dem Herrn an. Vertrau auf ihn, darauf vertrauen. So wird er es vollbringen. Dann wird es klappen. Ja, das ist die Richtung. Wenn wir dies heute wirklich verinnerlicht haben, Also das, was wir jetzt gehört haben, jetzt schon verinnerlicht haben, dann ist die Predigt schon ein Segen. Kann man schon sagen, gut, genug gehört, könnt gehen, aber ihr könnt da noch ein bisschen bleiben. So. Nächstens. Jesus, er hat ja das Ziel, auf dem Boot zum anderen Ufer zu fahren. Gibt es einen Hinweis, warum der Herr Jesus eigentlich mit seinen Jüngern ans andere Ufer wollte? Es heißt, einen Vers später, jetzt wissen die Bibelleser mehr, denn das steht jetzt hier nicht, ne? Ein Vers später in Vers 26, ja, Lukas 8, 26. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Das heißt, hier sehen wir mal Galiläa, diesen, ja, und über den See, das Galiläische Meer oder See Genezareth, schippern sie rüber ans andere Ufer, wo, also, ja, nach Garda. Ich glaube, gibt es auch Garda am Gardasee, ne? Gibt es auch, ja, gut, okay. Aber das ist es nicht gemeint, am Gardasee. Ah ja, okay. Gadara. Ah ja, genau. Gut, Erika. Also hier gibt es zwei Erikas, ne? Links und rechts. Also, wir sehen Galiläa mit Kapernaum. Da hatte sich der Herr Jesus mit seinen Jüngern aufgehalten und sie fahren quer über den See Genezareth, Galiläische Meer, in das Gebiet der Gadarener. Am anderen Ufer traf der Herr und seine Jünger, wie zum Beispiel Matthäus das Evangelium zeigt, zwei Besessene. Hier im Lukas-Evangelium, wo wir dann noch hinkommen, spricht der Herr nur mit einem ausführlich. Jesus will also ans andere Ufer, um dort an den Teufel gebundene Leute zu befreien. Das war sein Ziel. Danach heißt es in Vers 37, also im gleichen Kapitel, in Vers 37, dass der Herr mit seinen Jüngern nach dieser Arbeit wieder zurückfuhren. Also einmal die große Reise hin nach Gada, dort zwei Menschen helfen und dann wieder zurück. Was sagt das uns? Was sagt das uns? Der Herr sieht den Einzelnen. Er bemüht sich um dich und um mich. Sein Segen ist nicht als Gießkannensystem zu sehen. Das heißt, man nimmt eine Kanne, schüttet einfach Wasser hinein und dann gießt man einfach mal so drüber, was das Wasser trifft, trifft es und was es eben nicht trifft, trifft es nicht. So nicht. Sondern sein Segen ist eher mit einer Tröpfchenbewässerung zu vergleichen. Da hat jede Pflanze einen eigenen Zugang zum Wasser und direkt wird von dem Besitzer dies geregelt. Also wenn ihr den Herrn Jesus mal so ein bisschen beobachtet, die Frau am Jakobsbrunnen wird zum Beispiel auch sehr deutlich, wo Jesus sagt, er musste hier, oder wo es heißt, er musste durch Samarien reisen, er musste also quasi diese Frau treffen am Brunnen, hat ihr die Botschaft gesagt und jetzt auch hier rüber nach Gada, dort zwei Menschen helfen, dann wieder zurück. Nächster Gedanke, also Gott sieht den Einzelnen. Ja? Wir sehen manchmal nur die Masse, aber Gott weiß genau um euch, eure Herzen und um meins. Ja, Jesus schläft. Auf der Fahrt schlief er ein. Das ist das Nächste, was mir aufgefallen ist. Warum schläft Jesus ein? Im Markus-Evangelium wird davon berichtet, in Kapitel 4, Vers 35, dass es Abend geworden ist. Also, normalerweise ist es so, die Leute, die tagsüber was geschafft haben, sind abends müde und gehen dann eben auch ins Bett. Ja, sie hängt auch damit zusammen, der Herr Jesus hatte einen langen Tag hinter sich, bei dem er mit vielen Menschen zu tun hat. Und wisst ihr, der aktive Umgang mit Menschen kann einem so schlauchen, wirklich stressen. Ja, denn man muss immer hellwach sein, die haben Fragen, da musst du natürlich auch beantworten. Manchmal ist es vielleicht an einer Maschine, wo man immer Ratsch, Ratsch macht. Dann geht es vielleicht auch irgendwie mal so Ratsch, Ratsch, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Aber wenn du mit Menschen zu tun hast, ja, das kann wirklich sehr, sehr schlauchen. Ja? Und Christus wollte immer das Beste für die Leute, musste immer überlegen, was ist jetzt das Beste für dich, ja? Was kann ich dir auch geben? Ja, er ist einer, der gegeben hat, ständig gegeben hat. Ja, und hat somit auch gezeigt, wie Gott zu uns steht. Gott ist ein gebender Gott. Und wenn der Herr Jesus nun hier eingeschlafen ist, dann zeigt es, dass er auch ganz Mensch war. Der Herr Jesus hatte einen Körper, der sowohl Nahrung als auch Erholung brauchte. Und zwar immer wieder. Ich denke, dass der Herr Jesus sich in einer Kajüte da hineingelegt hat. Denn sobald es anfängt zu stürmen und dann Wasser fließt dann in das Boot und so, dann ist der Herr Jesus ja nicht wach geworden vom Wasser. Ne? Also ich denke, es könnte so gewesen sein. Aber das hat, das ist ja eine Möglichkeit, die man eben in Betracht zieht. Aber wir haben ja noch den Himmel, wo wir dann auch den Herrn Jesus direkt fragen können. Wie war es damals? Nun, er ist eingeschlafen und was sagt das uns? Er hat ganz und gar seinem Gott und Vater vertraut. Sein Glaube ist in Gott verankert. Sicher kannte man die Fallwinde, die von den Bergen auf die See mit großer Geschwindigkeit niedergingen und die dann die See so ganz plötzlich zu einem gefährlichen Ort machten. Das war bekannt. Und trotzdem legt sich der Herr Jesus nieder und schläft. Er wusste ja auch um seine Aufgabe. Er wusste, dass Gott nicht zulassen wird, bevor er den Tod am Kreuz erleidet, dass der Herr Jesus vorher durch einen Unfall umkommen wird. Das wusste er. Christus ist untödlich, und zwar so lange, bis er seine Aufgabe erfüllt hat und freiwillig in den Tod gegangen ist. Nun jetzt etwas für uns. Was darf der Gläubige daraus lernen? Was darfst du, was darf ich daraus lernen? Ich lese zwei Verse aus dem Psalm 139. Da schreibt der Gläubige David, ja, König David. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Also, es gibt eine Zeitspanne, die bei Gott bekannt ist, wie lange zwar der Mensch leben soll. Er, der unser Schöpfer ist, hat auch die Tage unseres Abscheidens im Blick. Ja, und auch bestimmt, wann der ist und durch welchen Umstand unser letzter Tag ja eintritt, das wissen wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, morgens, also wenn heute mein letzter Tag wäre, wüsste ich das heute nicht. Aber eines dürfen wir wissen, als Gläubige wissen. Wenn wir noch leben, dann hat das einen Grund. Also nicht einfach, weil unser Herz noch schlägt oder weil wir einfach gesund sind oder weil wir noch so jung sind. Das sind alles Dinge, natürlich hängt das mit zusammen, aber das ist nicht der letzte und der wichtigste Grund. Im Epheserbrief wird nämlich der Grund genannt, warum du noch heute Kartoffeln essen konntest oder kannst. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und jetzt kommt's. Die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Weißt du? Das ist der Grund, warum dass du noch nicht tot bist. Du hast noch eine Aufgabe in dieser Welt, und zwar, die sollst du erledigen. Oder es sollen noch andere Menschen, vielleicht auch an dir, ihre Aufgabe erledigen. Entweder du oder die anderen oder beide. Deshalb bist du noch nicht bei Christus in seinem Himmel. Dass man den Tod auch gewaltsam vor der von Gott gegebenen Zeit beenden kann, ja, liegt in dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Gott gibt bei all seinen Vorkehrungen auch die Freiheit, dass der Mensch auch anders leben kann. Er hat den Menschen nicht wie eine Lok auf ein Gleis gestellt und sagt, so jetzt fährst du los und du kannst gar nicht mehr woanders hin. Du kannst auch anders leben. Das heißt, wenn der Mensch zum Alkoholiker wird, dass er sagt, heute ein Schnaps und nochmal ein Schnaps und nochmal ein Schnaps und dann immer wieder sich einfach ja, zerstört, dann kann er nicht sagen, Gott hat mir ja, 90 Jahre gegeben ja, und ich werde einfach 90 alt. Nein, das liegt daran, weil Gott mir auch die Freiheit gegeben hat, ich kann auch mein Leben anders leben. Und kann auch es früher beenden. Aber Christen dürfen wissen, dass Gott uns leben lässt, weil wir noch Salz und Licht sein sollen, auch im Alter und auch in unseren Grenzen. Manche kriegen, wenn sie aus dem Beruf sind, eine Sinnkrise oder wenn die Kinder aus dem Haus sind, wozu bin ich überhaupt noch da? Was ist überhaupt noch der Sinn meines Daseins, meines Lebens, bloß noch für mich? Nein, du darfst für Gott leben, weil er dich noch leben lässt, hast du noch eine Aufgabe. Vielleicht musst du darum beten, Herr, was ist denn meine Aufgabe? Das wäre eine Möglichkeit. Also der Herr Jesus schläft voll Vertrauen, weil er weiß, mir passiert nichts. Nun, Jünger in Not. Da fiel ein Sturmwind auf den See und das Schiff füllte sich und sie waren in Gefahr. Das heißt also, sie waren wirklich in Gefahr. Sie dachten nicht, sie sind in Gefahr und war nichts, sondern sie waren in Gefahr. So schreibt das Wort Gottes. Und wisst ihr, das kann passieren, wenn man Jesus gehorcht. Das kann passieren, wenn man Jesus gehorcht. Die haben das sich nicht selbst ausgedacht. Man kann sich in der Gefahr und in der Anfechtung ja ganz verlassen von Gott fühlen. Also wenn man das erlebt, dann denkt man, und wo ist Gott? Jetzt weiß ich auch nicht mehr ein noch aus, ich gehe unter und wo ist Gott? Jesus schläft, Gott schläft und sieht mich nicht. Ja. Und diese Not ist nicht durch Ungehorsam gekommen, müssen wir festhalten, sondern gerade weil man gehorsam war. Liebe Geschwister, erinnert euch an diese Predigt oder bittet Gott darum, dass er sein Wort euch aufschließt, wenn ihr selbst in Not seid. Dass ihr nicht immer fragt, war ich vielleicht so ungehorsam oder habe ich Gott nicht genug geehrt oder so etwas. Es kann auch einfach eine Prüfung sein. Und du betest und du siehst irgendwie, Gott hilft nicht. Es wird noch schlimmer. Es schläft. Es muss also nicht Sünde vorliegen. Kürzlich habe ich eine Dame mal getroffen, die hat über eine andere, die in Leid gefallen ist, Folgendes gesagt. Die andere ist eine falsche Schlange. Und deshalb hat sie das Leid getroffen. Mag sein, dass sie sogar recht hat. Kann aber auch sein, dass Gott das Leid zugelassen hat, um ganz andere Ziele zu verfolgen. Wir wissen es nicht und es steht uns nicht an, ja, da jetzt zu urteilen oder zu sagen, das hast du natürlich bekommen, weil du da nicht richtig gelebt hast. Wissen wir nicht. Ja. Nur der, der in Gottes Himmel ist, kann da was sagen. Ja, der Gottes Worte in seinem Ohr gehört hat und hat gesagt, ja, so ist das. Sonst haltet euch zurück. Nun, schauen wir weiter. Gott ist ihre Adresse. Der Jünger in Not, was machen sie jetzt? Da traten sie ihn zu, weckten ihn auf, sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Wir wissen nicht, wann die Jünger sich auf ihren Herrn besonnen haben, um ihnen dann die ganze Situation auch zu schildern, um ihn einzuweihen. Irgendwann war es aber soweit. Was ist jedoch bei diesen Jüngern so merkwürdig? Sie haben doch schon erlebt, dass der Herr Jesus Herr über jede erdenkliche Krankheit ist. Also vorher erlebt. Alle Menschen kamen mit allen möglichen Krankheiten und sie wurden gesund. Bei Jesus ging das. Der Herr Jesus hatte auch die Tiere beherrscht. Die Tiere. Wirf das Netz auf dieser Seite aus und da waren die Tiere drin. Alle Fische. Ja. Erstaunlich. Er hat Aussätzige berührt und normalerweise war es ja so, dass der Aussatz überspringt und dann wird man selbst aussätzig, aber da ist das Gesunde rübergesprungen, dann wurde er gesund und zwar schnell. Komm mal zusehen. Ja? Er hat sogar Tote auferweckt. Auch das haben sie erlebt. Und jetzt sagen sie, wir kommen um. Na, sie wecken ihn auf. Gut ist, dass sie sich an Jesus wandten. Aber sie sollten doch offen sein für das, was der Herr tut. Für sie schien es schon klar zu sein, jetzt geht's uns ans Leben. Ich wecke dich nochmal kurz auf, um dir mitzuteilen, Herr Jesus. Jetzt sterben wir. Was hier aber auch bemerkenswert ist, und wenn ich sage bemerkenswert, dann heißt es ist wert, sich das zu merken. Bemerkenswert. Ja. Manche Leute behaupten, dass man das erlebt, was man selbst ausspricht. Kennt ihr sowas? Ja? Also du erlebst das, was du selbst aussprichst. Worte haben Macht. Oh, genau. In einer gewissen Art und Weise stimmt das auch. Wenn ich sage, ich bin ein Versager. Heute sage ich das und morgen sage ich das und dann fällt mir auch irgendwas runter. Typisch, Martin, bist halt auch ein Versager. Und das mache ich dann mal so 2 Jahre. Naja, dann werde ich wahrscheinlich manche Dinge nicht mehr so gut anpacken. Ich werde dann mir dann selbst sagen, dass ich ein Versager bin und dann würde ich auch öfter versagen. Das ist schon wahr. Aber, und das wird hier deutlich, wenn ich die Zukunft meines Lebens als schwierig einstufe und das dann auch sage, dann muss das überhaupt nicht eintreffen. Überhaupt nicht. Wir sind grundsätzlich nicht die Produkte unserer Äußerung oder unseres negativen Glaubens, sondern wir sind in der Hand Gottes. Und er handelt nach seinem Plan. Und der Plan des Herrn Jesus für seine Jünger war ein wunderbarer. Ein Wunder konnten sie in ihrem Leben erfahren, trotz ihres absolut schwachen Glaubens. Ja? Manchmal sagt man ja auch, starker Glaube, ja, dann kannst du alles tun. Die sind echt schwach. Und sie haben eine düstere Zukunftsaussicht. Lasst uns daran festhalten, wenn uns wieder gesagt wird, dass ein schwacher Glaube die Macht Gottes für unser Leben einschränkt. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Ja? Das ist falsch. Nächster Gedanke. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Okay. Also. Dann geht's weiter. Da heißt es, er aber stand auf, befahl dem Wind und den Wasserwogen und sie legten sich und wurden still. Da sprach er zu ihnen, wo ist denn euer Glaube? Wir sehen, wie der Herr hier handelt. Er befiehlt sowohl dem Wind als auch den Wellen. Beides hatte der Herr Jesus im Blick und beides konnten die Jünger erfahren. Es war also nicht so, dass der Wind zum Stillstehen befohlen wurde und dann hat sich dann das Meer so ein bisschen ausgeschaukelt. Er hat gesprochen und Ruhe war. Hat vielleicht das Boot noch ein bisschen geschaukelt, ja, aber keine Welle. Ja. Schlagartig still. Danach spricht der Herr ihren Glauben an. Das heißt, er hat zuerst gehandelt und dann gab er die Lektion. Was lernen wir daraus? Welchen Glauben sollten denn die Jünger haben? Sie waren auf dem Meer in großer Not. Was sollten sie von dem Herrn Jesus eigentlich halten? Nun, im Psalm 75, Vers 8 heißt es über Gott, du stillst das Brausen des Meeres. Und im Psalm 107, er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn, hier Yahweh, ja, danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Neben dem, dass der Herr Jesus ganz Mensch ist, zeigt er auch, dass er ganz Gott ist. Die Jünger sagen nun nicht, aha, jetzt haben wir es verstanden. Jetzt sehen wir den Herrn Jesus besser. Wir sehen, seine Gottheit. Nein, sie reagierten ja anders. Was sagten sie? Oder was wird von ihnen gesagt? Sie fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Tja, wer ist denn Jesus? Wer ist dieser? Wer ist dieser für dich? Es geht nicht darum, was kann er denn? Was kann Jesus? Es geht jetzt um seine Person. Und von seiner Person kann man dann auch ableiten, was dann der Herr kann. Wem folgen die Jünger nach? Wem folgst du nach? Wer hat das Sagen über seine Jünger? Darf Jesus Christus, Gott der Sohn, wirklich, also wirklich, über unser Leben bestimmen? Darf er das? Unser Leben wird es zeigen. Zusammenfassung. Wir haben in dieser Geschichte Folgendes gehört. Einmal, die Jünger waren gehorsam. Auch wenn sie ihren Herr nicht verstanden hat. Gut so. Gut so. Nächstens. Dem Herrn Jesus geht es um den Einzelnen. Sie fahren hinüber, um im Land der Gadarener Menschen zu helfen. Übrigens haben diese Jesus gar nicht gerufen, diese Gadarener. Die haben nicht gesagt, wir brauchen jetzt Jesus. Jesus ist so gekommen. Ja, das ist auch ein Geschenk Gottes. Ich weiß nicht, wer gebetet hat, dass heute die Sonne scheint und dass wir so schön warm haben sollten. Ich weiß nicht, wer gebetet hat. Aber wenn wir nicht gebetet haben, dann hat es Gott trotzdem so geschenkt. Nächstens. Jesus schläft im Boot und zeigt dadurch sein großes Gottvertrauen. Gott passt auf mich auf. Ich komme nicht vor meiner Zeit um. Dann, die Jünger erleben gerade jetzt größte Not und sahen ihre Zukunft schwarz. Aber schwarz sehen und schwarz erleben sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Darüber steht immer noch Gott, der alles wenden kann. Und dann, gut, dass sie sich in ihrer Not an die richtige Adresse gewendet haben, ja, an Jesus. Und er konnte damals und kann auch heute helfen. Ja, da kann man jubeln. Und dies wünsche ich auch für euer und für meines Leben. Ja. Wenn wir uns zu Christus gewendet haben und dass er dann auch in unser Leben hineinspricht und dass dann die Nöte schweigen. Amen.